Rainer, lies mal vor.
Kapitel 47, Teil 3. Es war noch nicht die verabredete Stunde und Felton trat nicht ein. Als es 2 Stunden darauf Mitternacht schlug, wurde die Wache abgelöst. Jetzt war die Stunde gekommen und Milady harrte von diesem Augenblick an mit der größten Ungeduld. Der neue Wachposten ging im Korridor auf und nieder. 10 Minuten danach kam Felton und ging zu Milady hinein. Diese stand auf und sagte,
»Ha, Sie sind hier!«
»Ich habe Ihnen versprochen zu kommen«, entgegnete Felton, »und so bin ich denn gekommen.«
»Sie haben mir noch etwas anderes versprochen.«
»Was denn, mein Gott?«
stammelte der junge Mann, der ungeachtet seiner Selbstbeherrschung fühlte, wie ihm die Knie zitterten und wie der Schweiß an seiner Stirn perlte.
»Sie haben mir versprochen, ein Messer zu bringen und es mir nach unserer Unterredung zu lassen.«
»Oh, reden Sie nicht solches, Madam«, sagte Felton. »Es gibt keine Lage, die so entsetzlich wäre, dass Sie ein Geschöpf Gottes berechtigt, sich selbst den Tod zu geben. Ich habe das bei mir bedacht und könnte mich nie einer solchen Schuld teilhaftig machen.«
»Ha, Sie haben das bedacht«, rief die Gefangene,
indem sie sich verächtlich lächelnd in ihren Lehnstuhl warf.
»Auch ich habe es bedacht.«
»Was?«
»Dass ich einem Menschen nichts zu sagen habe, der sein Wort nicht hält.«
»Mein Gott«, stammelte Felton.
»Sie können wieder fortgehen. Ich werde nichts sprechen.«
»Dir ist das Messer«,
sagte Felton und zog die Waffe hervor.
»Lassen Sie sehen«,
sprach Milady.
»Was wollen Sie damit tun?«
»Auf meine Ehre. Ich stelle Ihnen das Messer sogleich wieder zurück. Sie legen es auf diesen Tisch und bleiben zwischen ihm und mir.«
Felton übergab Milady die Waffe. Sie prüfte bedächtig die Schärfe und versuchte an ihren Fingern die Spitze.
»Gut«,
sprach sie und reichte dem jungen Offizier das Messer zurück.
»Das ist ein guter und hübscher Stahl, Felton. Sie sind ein getreuer Freund.«
Felton nahm die Waffe und legte sie auf den Tisch, wie er mit der Gefangenen übereingekommen war. Milady folgte ihm mit den Augen und zeigte eine Miene der Zufriedenheit.
»Felton«,
sprach Milady in einem feierlich-melancholischen Ton,
»Felton, wenn Ihre Schwester, die Tochter Ihres Vaters, zu Ihnen sprechen würde. Da ich noch jung und für das Unglück ziemlich schön war, hatte man mich in eine Schlinge gelockt, wiewohl ich widerstrebte. Man verdoppelte die Fallstricke, die Hinterhalte, die Gewaltstreiche rings um mich. Ich widerstrebte. Man lästerte die Religion, der ich zugetan bin, den Gott, den ich anbetete. Ich widerstrebte. Dann überschüttete man mich mit Schimpf, und weil man meine Seele nicht zu verderben imstande war, so wollte man meinen Leib für immer brandmarken. Endlich...«
Milady hielt inne. Ein bitteres Lächeln schwebte über ihren Lippen.
»Endlich?« wiederholte Felton. »Was geschah endlich?«
»Endlich beschloss man, eines Abends dieses Widerstreben zu lähmen, weil man es nicht zu bewältigen vermochte. Man vermengte mein Wasser mit einer narkotischen Substanz. Ich hatte mein Mahl kaum eingenommen, so wurde ich schon von einem seltsamen Schlaf befallen. Wiewohl ich kein Misstrauen fasste, so ergriff mich doch eine gewisse Angst, und ich suchte, den Schlaf zu bekämpfen. Ich stand auf und wollte zum Fenster eilen und um Hilfe rufen, doch meine Beine versagten mir den Dienst. Mir kam vor, als stürzte der Plafond auf mich nieder. Ich streckte den Arm aus und versuchte zu sprechen. Allein, ich konnte nur unartikulierte Töne ausstoßen. Mich befiel eine unabwendbare Erstarrung. Ich stützte mich an einen Stuhl, da ich mich dem Fallen nahe fühlte, aber alsbald war diese Stütze für meine schwachen Arme nicht mehr hinreichend. Ich sank auf ein Knie, dann auf beide. Ich wollte beten, doch meine Zunge war zu Eis erstarrt. zweifelsohne sah und hörte mich Gott nicht, und ich glitt auf den Boden als Beute des Schlafes, der dem Tode glich. Ich habe von all dem keine Erinnerung mehr, was in dem Schlaf vorging. Ich weiß nur noch, dass ich in einem runden, reich geschmückten Zimmer erwachte, in welches das Tageslicht durch eine Öffnung in der Decke drang. Keine Tür schien da angebracht, so dass man es für ein herrliches Gefängnis hätte halten mögen. Mir kam der Zustand, in dem ich mich befand, eine Zeit lang so seltsam vor, dass ich zu träumen wähnte. Allein die Wirklichkeit stellte sich allmählich schreckenvoll vor mich. Ich war nicht mehr in dem Haus, welches ich sonst bewohnte. Insoweit ich es nach dem Sonnenlicht zu beurteilen vermochte, war der Tag bereits zu zwei Drittel vorüber. Am Abend vorher war ich eingeschlummert, und so hatte mein Schlaf 24 Stunden gewährt. Was war in dieser langen Zwischenzeit vorgegangen? Ich erhob mich schwankend. Alle meine langsamen und gehemmten Bewegungen deuteten an, dass der Einfluss des narkotischen Mittels noch nicht zu Ende war. Im Übrigen war das Zimmer zur Aufnahme eines weiblichen Wesens eingerichtet, und der empfindsamsten Kokette wäre kein Wunsch übrig geblieben, den sie nicht erfüllt gesehen hätte, wenn sie die Blicke in diesem Zimmer herumkreisen ließ. Ich war ganz sicher nicht die erste Gefangene, die sich in diesem prunkvollen Kerker eingeschlossen sah, doch Sie begreifen wohl, Felton, je schöner das Gefängnis war, umso mehr Angst musste es mir einflößen. Ja, es war ein Gefängnis, denn ich suchte umsonst hinauszukommen. Ich prüfte alle Wände, um eine Tür aufzufinden, doch überall gaben sie einen vollen und matten Klang zurück. Ich hatte wohl 20-mal die Runde im Zimmer gemacht, um irgendwo einen Ausgang zu entdecken, doch es gab keinen. Ich sank von Ermattung und Schreck aufgerieben in einen Lehnstuhl. Inzwischen kam die Nacht schnell heran, und mit der wachsenden Dunkelheit wuchs auch meine Angst. Ich war unschlüssig, ob ich da sitzen bleiben sollte, wo ich saß, denn es war mir, als sei ich umrungen von unbekannten Gefahren, in die ich mit jedem Schritt geraten müsste. Ich hatte seit dem Tag zuvor nichts gegessen und empfand doch aus Furcht keinen Hunger. Auf einmal knarrte eine Tür in ihren Angeln und machte mich erbeben. Eine feurige Kugel zeigte sich über der gläsernen Öffnung des Plafonds, und ich gewahrte mit dem größten Schrecken einen Mann, wenige Schritte von mir entfernt. Einen Tisch mit zwei Gedecken, auf dem ein vollkommenes Abendmahl kredenzt war, erhob sich mitten im Zimmer wie auf einen Zauberschlag. Es war derselbe Mann, der mich seit Jahresfrist verfolgte, der auch meine Entehrung geschworen hatte und mir mit dem ersten Wort, das er sprach, zu verstehen gab, dass mich sein Entschluss der Hoffnung beraubte, jemals frei zu werden.
»Der Ruchlose«, stammelte Felton.
»Jawohl, der Ruchlose.« Er gab sich der Hoffnung hin, ich werde meine Schmach hinnehmen, weil einmal die Tat geschehen war, und bot mir gegen mein Herz sein Vermögen an. Ich ergoss alles das über diesen Menschen, was nur ein weibliches Herz an stolzer Verachtung, an Worten des Abscheus in sich zu fassen vermag. Er war zweifelsohne schon gewöhnt an derlei Vorwürfe, denn er hörte mich ruhig und gelassen an, die Arme über die Brust gekreuzt. Als er nun glaubte, dass ich alles gesagt hätte, trat er näher, um mich an der Hand zu fassen. Allein ich sprang zu dem Tisch, ergriff ein Messer, zückte es auf meine Brust und rief: »Einen Schritt noch! Sie haben sich selbst neben meiner Schmach auch noch meinen Tod vorzuwerfen!« »Ihren Tod?« sprach er zu mir. »Oh nein, Sie sind eine zu reizende Gefangene, als dass ich es zugeben könnte, Sie auf eine solche Weise zu verlieren. Gott befohlen, meine Schönste, um Sie wieder zu besuchen, will ich warten, bis Sie in einer besseren Laune sind.« Nach diesen Worten pfiff er. Die feurige Kugel stieg in die Höhe, und er verschwand. Ich war wieder in Finsternis gehüllt. Bald darauf vernahm ich dieselben Geräusche einer Tür, die auf und zu ging. Die feurige Kugel senkte sich wieder, und ich befand mich allein. Dieser Augenblick war entsetzlich. Hätte ich an meinem Unglück nur einigen Zweifel gehabt, Er wäre verschwunden unter einer schreckenvollen Wirklichkeit. Ich lag in der Gewalt eines Mannes, der mir bereits einen unseligen Beweis von dem, was er zu tun fähig war, geliefert hatte.
»Wer aber war dieser Mann?« fragte Felton.
Milady antwortete auf diese Frage nicht, sondern fuhr fort zu erzählen.
»Ich brachte die Nacht auf einem Stuhl zu und bebte bei dem leisesten Geräusch. Um Mitternacht erlosch die Lampe, und ich saß wieder in schwarzer Dunkelheit. Allein die Stunden verflossen, ohne dass mein Verfolger zum zweiten Mal gekommen wäre. Der Tag brach an, der Tisch war verschwunden. Nur hielt ich noch immer das Messer in der Hand. Dieses Messer war meine ganze Hoffnung. Ich war von Ermattung aufgerieben, die Schlaflosigkeit glühte mir in den Augen, denn ich getraute mich nicht einen Augenblick lang zu schlummern. Der Tag machte mich etwas ruhiger. Ich streckte mich auf mein Bett hin, ohne mein Befreiungsmesser von meiner Seite zu lassen. Ich versteckte es hinter dem Kopfkissen. Als ich erwachte, stand abermals ein gedeckter Tisch im Zimmer. Diesmal hatte sich ungeachtet meiner Besorgnisse und meiner Angst ein peinlicher Hunger eingestellt, denn ich hatte seit 48 Stunden nichts genossen. Ich aß Brot und ein wenig Obst. Da ich mich jedoch an das narkotische Mittel erinnerte, mit dem das Wasser, das ich getrunken, vermengt war, so rührte ich das nicht an, was auf dem Tisch stand, sondern füllte mein Glas an einem marmornen Handbrunnen, der sich an der Wand über meiner Toilette befand. Ich blieb jedoch ungeachtet dieser Vorsichtsmaßregel fortwährend in großer Beängstigung. Nur war meine Furcht diesmal grundlos. Ich brachte den Tag hin, ohne von dem etwas zu erfahren, wovor ich mich fürchtete. Auf dass man mein Misstrauen nicht merken sollte, hatte ich die Flasche zur Hälfte ausgeleert. Der Abend kam heran, allein wie finster es auch wurde, meine Augen gewöhnten sich allmählich und sahen auch in der Dunkelheit, wie der Tisch verschwand. Nach einer Viertelstunde kam er wieder mit einem Nachtmahl besetzt, und einen Augenblick darauf ward mein Gemach von derselben Lampe erhellt. Ich beschloss, nur solche Speisen zu genießen, die man unmöglich mit einem Schlaftrunk mengen konnte. Zwei Eier und etwas Obst machten meine Mahlzeit aus. Dann schöpfte ich aus meinem Schutzbrunnen ein Glas Wasser und trank dasselbe. Beim ersten Schluck dünkte es mich, als ob es nicht mehr denselben Geschmack hätte wie am Morgen, und schnell stieg ein Verdacht in mir auf. Ich hielt inne, allein ich hatte schon ein halbes Glas getrunken. Den Rest verschüttete ich mit Ekel und wartete mit Angstschweiß auf der Stirn. Zweifelsohne belauschte mich ein unsichtbarer Zeuge, als ich Wasser aus dem Brunnen schöpfte, und nutzte geradezu mein Vertrauen, um mein so kalt beschlossenes Verderben ins Werk zu setzen. Eine halbe Stunde verfloss, als sich dieselben Symptome erneuerten. Nur erwehrte ich mich länger, da ich kaum ein halbes Glas Wasser getrunken hatte, und anstatt völlig einzuschlummern, versank ich in eine Art Schlaftrunkenheit, wobei ich das Gefühl von allem, was um mich herum vorging, behielt, aber ohne fliehen zu können. Ich wankte nach meinem Bett, um dort das einzige Schutzmittel zu holen, das mir übrig blieb, mein Messer. Allein ich konnte das Kopfkissen nicht mehr erreichen, sondern sank in die Knie und klammerte mich mit den Händen an eine der Bettsäulen. Felton wurde entsetzlich blass, und ein krampfhafter Schauer durchrieselte seinen Körper. »Das Schrecklichste hierbei war«,
fuhr Milady mit zitternder Stimme fort, als wäre sie noch von derselben Angst erfüllt wie in jenem schaudervollen Augenblick.
»Das Schrecklichste hierbei war, dass ich diesmal das Bewusstsein von dieser Gefahr hatte, die mir drohte, dass meine Seele sozusagen in einem entschlummerten Körper wachte, dass ich sah und hörte, dass alles war freilich nur wie im Traum. Allein deswegen war es nicht weniger martervoll. Ich sah die Lampe hinaufziehen und mich allmählich wieder in Dunkelheit versetzt. Dann vernahm ich das mir so wohlbekannte Knarren der Tür, wiewohl sich dieselbe nur zweimal öffnete. Ich fühlte instinktartig, dass man sich mir näherte.
Ja, sagen Sie endlich, wer war Ihr Verfolger?«
fragte der junge Offizier.
Als er mich bemerkte, hörte ich ihn rufen. »Diese elenden Puritaner! Ich wusste wohl, sie würden ihren Henker ermüden, doch habe ich sie hier weniger stark gegen ihre Verführer gehalten.« Meine erste Bewegung, als ich wieder zu mir kam, war, dass ich hinter dem Kopfkissen das Messer suchte, das ich vor dem nicht zu erreichen vermochte. Hatte es nicht zur Schutzwehr gedient, sollte es mindestens zur Sühnung dienen. Als ich aber dieses Messer anfasste, Felton, kam mir ein schrecklicher Gedanke. Ich habe geschworen, Ihnen alles zu sagen, und ich werde Ihnen auch alles sagen. Ich habe Ihnen die Wahrheit versprochen, und ich will mein Wort halten, sollte es auch zu meinem Verderben ausfallen.
Es kam Ihnen der Gedanke, sich an diesem Mann zu rächen, nicht wahr?
Fragte Felton.
Jawohl, rief Milady, obgleich ich weiß, dass das nicht der Gedanke einer Christin war. Zweifelsohne hatte ihn der Feind unserer Seele meinem Geist eingeflüstert. Nun, was soll ich Ihnen noch weiter sagen, Felton?
Fuhr Milady mit dem Ton eines Weibes fort, das sich einer Schuld anklagt.
Dieser Gedanke kam mir und verließ mich nicht wieder. Vielleicht habe ich jetzt für dieses mörderische Vornehmen meine Strafe zu erleiden.
Fahren Sie fort, ach, fahren Sie fort! Es dringt mich schon zu hören, wie Sie zur Rache gelangen.
Der Abend kam,
fuhr Milady fort.
Mit ihm traten die gewöhnlichen Vorfälle ein. Mein Nachtmahl ward mir wie vor dem im Dunkeln kredenzt, dann erhellte sich die Lampe, und ich setzte mich zu Tisch. Ich aß nur ein bisschen Obst und tat, als ob ich ein wenig Wasser aus der Flasche einschenkte, trank hierauf das, welches ich mir in meinem Glas aufbewahrt hatte, suchte aber dabei so geschickt zu verfahren, dass meine mutmaßlichen Lauscher keinen Verdacht schöpfen konnten. Nach der Abendmahlzeit stellten sich dieselben Merkmale der Erstarrung ein wie tags zuvor. Doch diesmal stellte ich mich, als ob ich einschliefe, der Ermattung unterliegend oder als ob ich schon all die Gefahr gewöhnt wäre. Jetzt fand ich mein Messer. Und während ich tat, als ob ich schliefe, presste ich das Heft krampfhaft in der Hand. 2 Stunden verflossen, ohne dass etwas Neues vorgegangen wäre. Jetzt, ach mein Gott, wer mir das am Tage vorher gesagt hätte, jetzt fürchtete ich, dass er nicht kommen möchte. Endlich gewahrte ich, wie sich die Lampe langsam erhob und in der Öffnung des Plafonds verschwand. In meinem Zimmer ward es ganz finster. Allein ich strengte mich an, die Dunkelheit mit den Augen zu durchdringen. Es verflossen 10 Minuten ungefähr, und ich vernahm noch kein anderes Geräusch als das meiner Herzschläge. Ich flehte zum Himmel, dass er ihn kommen lasse. Endlich vernahm ich das wohlbekannte Knarren der Tür, die auf und wieder zuging. Obwohl der Boden mit einem dichten Teppich belegt war, erschallte er doch unter einem Fußtritt, und ich sah trotz der Finsternis, wie sich mir ein Schatten näherte. Ich nahm alle meine Kräfte zusammen. Ich gedachte, es habe die Stunde der Rache oder vielmehr der Gerechtigkeit geschlagen. Ich betrachtete mich als eine Judith. Ich hielt mein Messer in der Hand, und als ich sah, dass er mir nahe genug war, stieß ich es ihm mit einem letzten Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung mitten in die Brust. Der Ruchlose, er sah das alles vorher, denn seine Brust war mit einem Panzer bedeckt, und das Messer glitt ab. »Ha!« rief er, indem er mich bei den Armen packte und mir meine Waffe entwand, die mir so schlecht gedient hatte. »Sie streben mir nach dem Leben, schöne Puritanerin. Allein das ist mehr als der Hass. Das ist Undank.« »Beschwichtigen Sie sich, schönstes Kind. Ich dachte, dass Sie sanfter geworden wären. Ich bin keiner von den Tyrannen, welche die Frauen gewaltsam festhalten. Sie lieben mich nicht. Ich habe in meiner Eitelkeit daran gezweifelt, doch jetzt bin ich überzeugt. Morgen sind Sie in Freiheit.« Ich hatte nur einen Wunsch, dem von ihm getötet zu werden. »Seien Sie auf Ihrer Hut«, versetzte ich, »denn meine Freiheit ist Ihre Schande.«
»Erklären Sie sich, schöne Sibylle.«
»Ja, wenn ich von hier weggekommen sein werde, will ich alles sagen. Ich werde es sagen, wie sie gegen mich gewaltsam waren. Ich werde aller Welt von meiner Gefangenschaft und von diesem Schloss der Ruchlosigkeit erzählen. Sie sind wohl sehr hochgestellt, nichtsdestoweniger zittern sie. Über ihnen ist ein König und über dem König regiert ein Gott.
»Dann sollten Sie nicht von hier wegkommen«, sprach er.
»Gut«, versetzte ich, »gut, so wird der Ort meines Todes auch der Ort meines Grabes sein. Ich werde sterben, und Sie sollen sehen, ob ein Phantom, das Klage führt, nicht schrecklicher ist als ein Lebender mit seinen Drohungen.«
»Man wird Ihnen keine Waffe lassen.«
»Doch gibt es eine, welche die Verzweiflung in den Bereich eines jeden Menschen gelegt hat, der Mut genug besitzt, dieselbe zu gebrauchen. Ich will Hungers sterben.«
»Ja«,
rief der Nichtswürdige, »ist denn der Friede nicht besser als ein solcher Krieg? Ich lasse Sie auf der Stelle frei. Ich erkläre Sie als eine Tugend, ich gebe Ihnen den Namen Englands Lucretia. Und ich werde Sie Sextus nennen. Ich klage Sie an vor den Menschen, wie ich Sie vor Gott angeklagt habe. Und wenn es sein muss, will ich, wie Lucretia, meine Anklage mit Blut unterschreiben.«
»Ah, ah«,
entgegnete mein Feind in höhnischem Ton, »das ist etwas anderes.
Meiner treu, Sie befinden sich hier recht wohl. Es soll Ihnen an nichts mangeln. Und wenn Sie Hungers sterben, so ist es nur Ihre Schuld.«
Nach diesen Worten zog er sich zurück. Ich hörte die Tür auf- und zumachen, und so blieb ich, offen gestanden, weniger in dem Schmerz vergraben, als vielmehr in der Schmach, dass ich nicht gerecht war. Er hielt mir Wort. Es vergingen der ganze Tag und die ganze Nacht, ohne dass ich ihn wiedersah. Allein auch ich hielt Wort und berührte weder Speise noch Trank, da ich mich durch Hunger zu töten fest entschlossen war. In der zweiten Nacht ging die Tür auf. Ich lag auf dem Boden. Die Kräfte fingen an, mich zu verlassen. Bei dem Geräusche hob ich mich, auf meine Hand gestützt. »Nun«, sprach eine Stimme, die zu schreckenvoll in meinen Ohren schallte, als dass ich sie nicht erkannt hätte. »Nun, sind wir ein bisschen sanfter geworden? Werden wir unsere Freiheit mit dem einzigen Versprechen des Schweigens erkaufen?« »Hören Sie mich«, fügte er hinzu, »ich bin ein guter Mensch, und wiewohl ich den Puritanern nicht gewogen bin, so lasse ich Ihnen doch wie den Puritanerinnen Gerechtigkeit widerfahren, wenn Sie hübsch sind. Nun, leisten Sie mir einen kleinen Eid auf das Kreuz. Ich begehre nichts weiter.« »Auf das Kreuz«, rief ich mit Zittern, denn bei dem Ton der verhassten Stimme gewann ich wieder meine ganze Kraft. »Auf das Kreuz schwöre ich, dass mir kein Versprechen, keine Drohung, keine Folter den Mund verschließen soll. Auf das Kreuz schwöre ich, Sie anzuklagen als einen Mörder, als einen Ehrenräuber, als einen Feigen. Auf das Kreuz schwöre ich, dass ich, wenn ich jemals wieder diesen Ort verlasse, im Namen der ganzen Menschheit gegen Sie Rache fordern werde.«
»Haben Sie wohl Acht«,
entgegnete er in drohendem Ton, wie ich noch nie vernommen hatte. »Ich besitze ein Mittel, das ich nur im äußersten Fall anwenden werde, um Ihnen den Mund zu verschließen oder mindestens zu verhindern, dass man von dem, was Sie aussagen, nur ein Wörtchen glaubt.« Ich strengte alle Kräfte an, um ihm mit einem schallenden Gelächter zu antworten. Er sah, dass nun zwischen uns Krieg sei auf Leben und Tod. »Hören Sie«, sprach er, »ich gebe Ihnen noch den Rest der Nacht und den morgigen Tag. Überlegen Sie das wohl. Geloben Sie zu schweigen, und Reichtum, Ansehen, Ehre soll Sie umgeben. Drohen Sie zu sprechen, so werde ich Sie der Schande überliefern.« »Sie«, rief ich, »Sie«, »der ewigen, unverlöschbaren Schande.« »Sie«, wiederholte ich, »ja, ich sage Ihnen, Felten, ich hielt ihn für verrückt.« »Oh, lassen Sie mich«, sagte ich, »und gehen Sie, wenn Sie nicht wollen, dass ich mir den Kopf an der Wand zerschlage.«
»Gut, Sie wollten es so haben, also morgen Abend.«
»Morgen Abend«, stammelte ich, stürzte auf den Boden nieder und biss vor Wut in den Teppich.
Felton stellte sich an den Schrank, und Milady sah mit dämonischem Entzücken, der junge Offizier habe vielleicht gar nicht die Kraft, ihre Erzählung bis zu Ende anzuhören.